Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger im Studio. Wie sieht eigentlich ein schwarzes Loch tief im Weltraum aus? Bis vor 2 Jahren, da gab es optisch nur Computersimulationen. Doch seit 2019 existiert das allererste echte Bild. Und das zu verdanken haben wir rund 350 Menschen, die in einem beispielhaften Prozess die ganze Erde in ein globales Teleskop verwandelt haben. Und einer von denen ist federführend der Astrophysiker Professor Heino Falke. Diese Präsentation im April 2019, das war etwas, was die ganze Welt bewegt hat. Und die spannende Geschichte dazu gibt es unter anderem in dieser Sendung. Heino Falke ist gebürtiger Kölner. Er lehrt an der Uni im niederländischen Nijmegen oder auch Nimwegen. Er erhielt mit dem Spinoza-Preis die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Niederlande. Und mit ihm reden kann man nicht nur über das Weltall und die Welt, sondern auch über Gott und die Welt, denn er ist ein gläubiger Astrophysiker, der als Predikant der evangelischen Kirche auch für Predigten und Gottesdienste zuständig ist. Herzlich willkommen, Heino Falke.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Herr Falke, ich habe Ihr berühmtes Bild vom schwarzen Loch aus der Supergalaxie Messier 87, das ja sogar im MoMA in New York hängen soll. Ich habe das 3 Neunjährigen gezeigt und habe die gefragt, wie das aussieht, was sie da sehen. Und da kamen komische Antworten und ich hoffe, die empfinden Sie nicht als respektlos. Also Antwort Nummer 1, ein Rettungsring. Antwort Nummer 2, ein Dichtungsgummi. Und jetzt kommt meine Nummer 1, das Ding sieht aus wie ein glühender Donut.
Ja.
Ist da was dran oder ist Ihnen das zu krass?
Das habe ich schon oft gehört. Ja? Und ich nenne es tatsächlich manchmal schon selber einen glühenden Donut oder einen Feuerring. Und meine Studenten haben sogar schon Donuts verziert, um das schwarze Loch essen zu können. Also es ist tatsächlich ein glühender roter Ring, wobei die Farbe natürlich Radiostrahlung wiedergibt, keine sichtbare Strahlung ist, sondern ein sehr, 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 sehr rotes Licht ist. Und das Entscheidende ist ja das, was in der Mitte ist, nämlich das Nichts, das genau. Dunkel, in das wir hineinschauen.
Und das schauen wir in dieser Sendung noch ganz tief, hoffe ich. Aber Heino Falke schwirrt ja auch durch unser Sonnensystem, denn nach Ihnen wurde mittlerweile ja auch ein Asteroid benannt mit der Nummer 12564. Wo, Herr Falke, ist denn dieser Asteroid Heino Falke gerade unterwegs und wie groß ist das Ding?
Also ich habe gerade nicht geguckt, wo es ist und ich weiß noch nicht mal, wie groß es genau ist. Sicherlich einige, ich nehme mal an, Kilometer groß, ich weiß es gar nicht so genau. Das Problem ist natürlich so weit weg, dass man es gar nicht so mit bloßem Auge sehen kann. Und es ist auf jeden Fall auf einer sehr exzentrischen Bahn. Also das schwirrt nicht nur in der Ebene des Sonnensystems, sondern es ist ein bisschen geneigt. Und das passt vielleicht zu mir, dass ich nicht so den Faden folge, die alle anderen Asteroiden folgen. Insofern bin ich da ganz zufrieden mit diesem einen. Und das war schon eine nette Überraschung gewesen vor 2 Jahren.
Besteht denn die Möglichkeit, dass dieser Asteroid Heino Falke mal die Erde auslöscht oder zumindest eine Großstadt wie Köln?
Im Moment nicht, aber das kann man natürlich nie ausschließen, weil wie sich die Asteroiden bewegen, können wir auf lange Zeit nicht vorhersagen. Also jeder eine einzelne kann abgelenkt werden und könnte tatsächlich irgendwann einschlagen und das werden auch der eine oder andere tun. Ich hoffe, dass es nicht Heino Falke ist. Das wäre mir, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe, sehr unangenehm, wenn ich dann in den Nachrichten hören müsste, Heino Falke hat New York zerstört oder irgendwo oder Köln, das wäre noch viel schlimmer.
Ihre Heimatstadt.
Ja.
Wie viele Asteroiden gibt es denn in unserem Sonnensystem?
Oh, ich habe sie nicht gezählt.
Also, ja, aber man hat doch bestimmt Vermutungen.
Ja, aber das weiß ich nicht. Mhm. Also, weil das nicht mein Feld ist.
Ja. Könnte auch einer nach mir benannt werden?
Ja. Also es ist, wir haben den Vorteil, da ich in Holland arbeite und die Holländer haben ganz viele von diesen Asteroiden entdeckt. Es war sogar ein Holländer. Deswegen haben viele Holländer diese Ehre bekommen. Also wenn sie sich da einbürgern lassen und vielleicht den Niederlandfunk statt den Deutschlandfunk betreuen, dann schaffen sie das vielleicht. Oder aber sie spenden viel Geld an irgendjemanden, der Teleskope baut, um noch mehr Asteroiden zu finden. Vielleicht besteht dann ja eine Chance. Aber am Ende macht es die Internationale Astronomische Union, die das beschließt. Mhm. Und da kann man Vorschläge machen und ich kann das ja mal mitnehmen.
Ich würde mich freuen, aber es geht auch ohne.
Pilger-Asteroiden.
Ganz genau. Ja, wo wir über Namen reden. Heino, das ist ja eher seltener Vorname. Und hat er jetzt was mit dem blonden Sänger mit der dunklen Brille zu tun? Die sind ja Jahrgang 66, da wurde der gerade bekannt.
Ja, das war eine harte Zeit für mich. Ja. Der Name ist tatsächlich ein Familienname, der schon seit langem in der Familie grassiert. Und es gibt auch einen Heino Falke, der ist Propst in Erfurt gewesen, hat in der friedlichen Revolution in der DDR eine Rolle gespielt als Theologe. Und insofern war ich mal wieder dran, dass mal wieder jemand Heino hieß in der Familie. Dass dann gleichzeitig auch noch so ein Sänger rumlief, der auch Heino hieß, das war dann schon für so ein Kind nicht so einfach, weil man wurde dauernd gefragt, kannst du denn singen? Und deine Mutter ist sicherlich ein großer Heino-Fan und so weiter. Also,
war gar nicht so.
Es war nicht so.
Okay, aber sie haben ein bisschen gelitten.
Ja. Es war eine harte Kindheit.
Das Weltall, unendliche Weiten, den Spruch kennt man ja. Ja. In meiner Generation, der in den frühen 1960er Jahren geborenen Menschen, da kam man um kindliche Weltraumbegeisterung ja gar nicht herum. Erst flog die Raumpatrouille Orion durchs deutsche Fernsehen, dicht gefolgt von der Star Trek-Besatzung um Captain Kirk und Star Wars gab es dann in den 70ern auch. Sie sind ja Jahrgang 1966. Was hatten Sie denn für eine Lieblings-Science-Fiction-Serie?
Ja, also schon Raumschiff Enterprise habe ich geguckt. Ich weiß gar nicht, Raumschiff Orion, das kenne ich, aber ich glaube nicht, dass ich das als Kind geguckt habe. Kann ich mich nicht daran erinnern. Und absolut habe ich natürlich gern die Star Wars Trilogien ja. oder Filme gesehen. Das war schon, also hinaus zu denken und zu fliegen im Geist und dann andere Kulturen da zu sehen und so. Also es war schon besonders.
Haben Sie denn auch Perry Rhodan gelesen oder andere Science-Fiction-Romane?
Ich glaube, ich habe ein paar Kinderbücher gelesen, so Science-Fiction, wo irgend so ein Junge da einer oder so eine Jugendtruppe oder Mädelstruppe auch durchs Weltraum geflogen ist. Aber
nicht Stanislaw Lem oder William Gibson? Nee,
das ist alles zu intellektuell, das ist nichts für mich. Da.
Na gut. Aber vielleicht haben Sie Douglas Adams mal gelesen.
Ja, also gelesen, habe ich ihn gelesen? Ja, ich habe ihn auch gelesen.
Ja. Der hat ja das.
Ja, natürlich habe ich ihn gelesen.
Das Kultbuch geschrieben Per Anhalter durch die Galaxis. Da wird ja ein Supercomputer nach dem Sinn des Lebens und des Universums gefragt. Und der rechnet ja tausende lang und seine Antwort lautet schließlich
42.
Ist das eine nachvollziehbare Antwort?
Absolut. Das ist also immer wieder taucht er in der Astrophysik auf, diese Antwort. Also immer noch, dass wir dann zwischendurch sagen, ja, die Antwort ist 42. Also das ist ein Running Gag. Geht nicht weg.
Aber immer noch umwerfend.
Ja, also ich liebe dieses Buch, auch wenn er natürlich sehr zynisch ist in seiner Art, aber das ist so ein Humor, den ich mag.
Haben Sie denn auch je 2001 Odyssee im Weltall gesehen von Stanley Kubrick?
Tatsächlich habe ich den gesehen mit diesen roten, diesen schwarzen, aber ich glaube, ich war zu
Monolithen.
Jung. Die Monolithen, genau, und so diese Grabplatten, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich kann mich irgendwie nicht mehr so, es hat nicht so einen Rieseneindruck gemacht. Ah, ja. Also Hell, klar, den weiß ich noch.
Der Computer,
der so ein bisschen...
Ja.
Ja.
Da gibt es ja eine Szene im letzten Viertel von 2001, in der der Held im Raumschiff wie in einem wahnwitzigen Sturzflug irgendwo reingesaugt wird. Und da hatte ich damals in den 70ern, als ich das sah als Jugendlicher, die Fantasie, das könnte ja so ein Wurmloch sein und er fliegt in eine andere Dimension, Welt oder Zeit. Das war immer so mein Gedanke. Hatten Sie das auch beim Gucken des Films?
Schauen Sie mal, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Also, das müssen wir nochmal nach der Sendung gucken.
Das muss ich nochmal nachschauen. Ja. Also es gab tatsächlich Filme über, es gab einen Film, der hieß Event Horizon und es gab einen Film, ich glaube, The Black Hole, es war sogar ein Disney-Film. Also die gab es tatsächlich damals. Also eins von denen, da gab es auch einen Film, wo das das Tor zur Hölle war, so ein schwarzes Loch.
Ja.
Also in der populären Kultur kam das schon immer wieder vor, so ein schwarzes Loch und so ein Wurmloch.
Ja, gehen wir jetzt mal, werden wir konkreter, gehen wir mal weg von der Fiktion oder von der Science-Fiction. Jetzt gehen wir in den Sommer 1969, Summer of 69. Ich war damals 8 Jahre alt, meine Familie war im Sommerurlaub in Bayern im Hotel und eines Morgens erzählten mir meine Eltern, du, gestern sind Menschen auf dem Mond gelandet. Das war im Fernsehen heute Nacht. Und mich hatten sie schlafen lassen und das habe ich ihnen bis heute nicht vergessen. 1969, da waren sie erst 3 Jahre alt, aber Mondflüge gab es ja noch bis 1972, glaube ich, ne? Genau. Bis Apollo 17. Haben sie da noch irgendwas bewusst mitgekriegt?
Ja, es gibt eben eine Szene, die ich noch sehr bewusst habe, die habe ich dann auch in meinem Buch beschrieben, wo ich so als 4,5-Jähriger weiß, wie ich vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher saß und ich sah da Leute auf dem Mond rumlaufen. Und ich weiß, es war ein wunderschöner Sommertag und draußen spielten alle anderen Kinder. Und ich saß alleine in diesem Zimmer, weil die Erwachsenen guckten hin und wieder mal rein, was der kleine Junge denn da so macht. Der kleine mopplige Typ, der dann auf den Fernseher guckte, der wirklich auf diesen Mond da starrte und der nicht mit dem Roller fahren wollte und den allen anderen Dingen, die da rumlagen. Und das war so irre. Also schon als 4,5-Jähriger, was man begriff, das ist irgendwas ganz Besonderes. Da laufen Menschen auf diesem Himmelskörper da oben rum. Also was das alles technisch bedeutete, was das für Abstände waren, das war mir gar nicht bewusst. Aber die Ungeheuerlichkeit dieses Geschehens, das war mir schon bewusst. Das war, glaube ich, Apollo 15 habe ich hinterher rausgefunden mit der Landefähre Falcon.
Oh.
Also das passte ja dann zu passte zu uns.
Ja, sehr schön. Wann beschloss denn der junge Heino Falke, ich werde Astrophysiker, schon in so jungen Jahren?
Nee, ich wollte erst Müllmann werden. Also das war so beeindruckend, als hier immer die Müllwagen vorbeikamen, diesen großen Maschinen. Und dann wollte ich irgendwann Tierarzt werden. Und dann so irgendwann in den, ja, wenn man in der Mittelstufe, Oberstufe, dann fing doch an, die Computer mich zu interessieren, die Physik, die Teilchenphysik, die großen Fragen, die fundamentalen Fragen, da wollte ich dran arbeiten. Und erst so am Ende habe ich irgendwie mitgekriegt, wow, in der Astrophysik, da passiert ja unglaublich viel. Da reden Leute auch sowas wie von schwarzen Löchern. Das fing da gerade an, so ein bisschen en vogue zu werden dann. Und da ist noch so viel zu entdecken. So dass ich dann irgendwann zwischendurch auch überlegt habe, ich will Theologie studieren, aber ich habe dann festgestellt, du bist doch ein Nerd und in der Astrophysik, da gehst du wirklich an die Grenzen des Wissens und da willst du hin.
Da wollen wir auch hin nach der ersten Musik. Jetzt kommt nämlich die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Und zwar haben Sie praktischerweise sich Musik von Ihrem Sohn gewünscht. Der macht nämlich Musik. Nick Falke heißt er. Wie alt ist er? 23?
Ja, der ist 22, er wird 23 in diesem Jahr und er macht Musik, er macht Filmmusik und schreibt seine eigenen Songs und seine erste EP hat er eigentlich diesen Titel hier geschrieben, wo einfach das schwarze Loch vorkommt, wo er so ein bisschen auch über sich selber nachdenkt,
ja.
Ist mir gar nicht klar gewesen, dass er über schwarze Löcher nachdenkt. Das war gar nicht so Thema am Abend, beim Abendessen oder am Frühstückstisch. Aber irgendwie hat ihn das doch bewegt. Und dieses Lied haben wir dann gespielt bei der im Planetarium Berlin bei der Buchpräsentation von meinem Buch. Und das war irgendwie ein sehr bewegender Moment am Ende. Und wo er so sehr offen über sich erzählt und
auch das Verhältnis zu ihm.
Das Verhältnis zu mir und zu der auch die Wissenschaft, die ihn da beschäftigt, weil er so ein Denker ist, der denkt viel nach, der macht sich über alles so Gedanken.
Ja.
Und da steckt alles in diesem Song drin.
Der heißt Wahrscheinlich und jetzt sind wir recht gut vorbereitet. Hören Sie mal genau hin, wenn er sagt, Papa kniet am schwarzen Loch. Oder wenn er dann sagt, irgendwie gehört dazu, dass man nichts versteht, über das da geredet wird.
Ja.
Ich hoffe, dass wir das in der Sendung trotzdem hinkriegen, dass man ganz viel versteht. Aber jetzt kommt Nick Falke mit Wahrscheinlich.
Manche Dinge halten ewig, andere sind, sobald du überlegst, schon vorbei. Die meisten Träume klappen eh nicht, aber irgendwann und bei irgendwem muss es doch so sein. Und der Film ist nicht unrealistisch, nein, warum sollten die einen Film drüber drehen, wenn der Held nur eine Minute überlebt, wäre doch irgendwie lame. Darum gibt's die Geschichte ja noch, ja verdammt, ich versteh's nicht. Aber das ist ja so geil an Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier, gar nicht dort. Ich sitz gerade am Klavier, schreib dieses Lied. Aber ich bin doch gerade in deinem Ohr.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist der Astrophysiker Heino Falke. Und jetzt haben Sie gerade seinen Sohn, Nick Falke, singen gehört. Er hat sich das gewünscht, den Titel wahrscheinlich. Herr Falke, wenn Sie das hören, kriegen Sie da eine Gänsehaut, wenn der Sohn über den Papa singt?
Ja, doch. Es ist schon besonders. Also er lässt ja auch so ein bisschen in sein Herz hineinschauen. Mhm. Ja.
Ja, ich kann es nachvollziehen, obwohl es nicht mein Sohn ist. Ja. Auch ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Herr Falke, können Sie sich heute noch in einer klaren Nacht auf einer Alpenwiese auf den Rücken legen, in den Sternenhimmel schauen und Sie empfinden das nicht als Arbeit, sondern einfach nur als romantisch?
Wahrscheinlich nicht, weil ich mich ärgere, dass ganz viele Starlink-Satelliten von Elon Musk durch den Himmel fliegen und mir den Blick verderben. Doch, ich kann da liegen. Also wir machen das schon mal so im Sommer, dass wir uns hinlegen, auch mit Freunden, und gucken dann auf Sternschnuppen.
Ja.
Und gucken, wo die herkommen, und schauen einfach und genießen einfach den Himmel. Also das kann ich auch, die Natur genießen und die Schönheit.
Hatten Sie als Kind auch schon mal Angst beim Blick in diese Unendlichkeit der Sterne, so ein unheimliches Gefühl des Verlorenseins, des Kleinseins? Kennen Sie das auch?
Nee. Also das ist komisch. Ja, also ich fühle mich tatsächlich ja auch geborgen in dieser Welt, in dieser, vielleicht hat es auch mit meinem Glauben zu tun, in dieser, ich gehöre hier hin, in dieser Schöpfung, da bin ich und da bin ich zu Hause. So, das ist mein Grundgefühl. Und das war für mich immer der Blick in die Sterne, immer eine Herausforderung. Da ist was, was zu entdecken gilt. Das ist eine Weite, da ist ja das noch, auch noch Heimat dort oben.
Mhm. Majestix, der Häuptling bei Asterix, der sagt, ich habe vor nichts Angst, außer davor, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Mhm. Diese Angst schließe ich bei Ihnen jetzt aus. Wovor haben Sie denn persönlich Angst, Herr Falke?
Wovor habe ich Angst? Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich oft bisschen Angst befreit, wo andere immer groß so Probleme sehen, sehe ich oft dann so Möglichkeiten oder was man damit jetzt machen könnte oder Chancen. Man hat schon Angst um seine Kinder, um die Gesundheit seiner Kinder, um die von Freunden.
Ja, das ist ja eine Zeit, wo viele Angst haben.
Ja, ich hatte gar nicht so Angst vor Corona, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es schon ernst genommen, aber schon gedacht, also ich nehme immer so die Situation, wie sie kommt. So, ich mache mir jetzt nicht vorher schon Angst. Wenn ich drin bin, dann habe ich Angst. Also im Studium hatte ich Angst, schaffe ich das zum Beispiel. Also da gab es schon Phasen von Verzweiflung auch. Mhm. Auch im Miteinander natürlich, wo man mal verletzt wurde oder so. Habe auch Angst, ich habe durch Angst, mich zu blamieren zum Beispiel. Das mache ich sehr ungern.
Ja, das macht niemand gern.
Nee, irgendwie, ja.
Genau. Ja, das waren ja schon mal eine Menge Dinge, auch die Sie über Ihre Angst erzählt haben. Ich frage Sie jetzt etwas, wo Sie sagen, ach, das ist doch alles so ein bisschen Kokolores. Jemand, der logisch denkt und der weiß, dass es unwahrscheinlich viele Galaxien und noch viel, viel mehr Sonnen und Planeten gibt im Weltall, der kann auf die Frage, gibt es intelligentes außerirdisches Leben, also nicht nur Flechten, doch eigentlich nur mit einem hundertprozentigen Ja antworten.
Aber nicht, wenn er Wissenschaftler ist. Ein Wissenschaftler kann das, er kann eh nichts mit 100% sagen, weil wir nichts wirklich 100% wissen. Wir wissen alles, höchstens mal 99,99%. Und die Frage, ob es intelligentes Leben gibt, wissen wir dann, wenn wir es entdeckt haben.
Mist, ja, das würde ich nicht von Ihnen hören.
Aber natürlich ist es eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass es irgendwo intelligent Leben gibt, dass es woanders Leben entstanden ist. Und das wäre interessant, auch das herauszufinden, weil wir wissen nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass Leben entsteht. Entsteht Leben wirklich spontan und natürlich und oft und regelmäßig, zumindest Bakterien und einzelliges Leben? Finden wir das in unserem Sonnensystem nochmal, was nicht von der Erde gekommen ist? Ja, es kann ja auch sein, dass es mit einem Asteroiden dahin gereist wäre zum Beispiel. Also das wäre schon mal eine wichtige Entdeckung. Und dann ist die Frage, wie oft entwickelt sich daraus intelligentes Leben? Wie wahrscheinlich ist das? Und wie lange lebt so etwas? Das sind all diese großen Fragen, die wir alle überhaupt nicht beantworten können. Wir sollten danach suchen, habe ich kein Problem mit. Und wenn wir es entdecken, freue ich mich. Und ich rede auch gern mit denen. Und das Problem ist nur, sie sind wahrscheinlich dann so weit weg, dass eine Kommunikation nicht möglich ist. Also ne, das sind ja dann, wenn Hunderten, Tausende Lichtjahre entfernt. Und dann dauert so eine Konversation immer so ein bisschen sehr lange. Ne? So 100 Jahre 1000 Jahre, wenn man fragt, also, willst du mal mit mir reden? Dann sagen die, ja, dann bist du schon 2000 Jahre tot. Das ist irgendwie blöd.
Okay, also es ist sehr gut möglich, aber ich weiß es nicht, kriege ich schon aus Ehen raus damit.
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, danach zu suchen. Ja. Und wie wahrscheinlich? Ich sperre mich da ein bisschen dagegen zu sagen, es ist jetzt 100% wahrscheinlich oder es ist 90% oder es ist 10%. Das ist genau die Zahl, die wir nicht wissen. Die müssen wir rausfinden.
Und wie sehen diese Aliens denn eigentlich aus?
Ja, dann müssen sie Star Trek gucken, dann wissen sie das.
Danke. Wird es in diesem Jahrtausend noch Kontakt geben?
Ja, das hängt ja davon ab, wie wahrscheinlich es ist. Das weiß ich nicht. Also es könnte sein, also ich halte beides für möglich. Vielleicht finden wir morgen irgendein Signal, was wirklich sagt, das ist ein Alien-Signal. Oder aber es dauern tausende Jahre. Es ist alles drin. Das ist das Spannende am Universum.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Licht im Dunkel, schwarze Löcher, das Universum und wir. Und darin tun Sie dreierlei. Sie erzählen etwas von Ihrer eigenen Vita. Sie erklären die Geheimnisse des Universums wie in einem sehr anschaulichen Lehrbuch. Und Sie erzählen die Geschichte, wie es zum berühmten Bild vom schwarzen Loch gekommen ist. Ein Paradebeispiel für Forschergeist. Ein Physikerkollege von Ihnen, der hat mir gesagt, das ist ein sehr interessantes Buch, ja, aber auch ein bisschen viel Heldengeschichte. Trifft Sie sowas?
Ja, ich habe gemerkt, auch wenn ich zum Beispiel jetzt in der Kirche irgendwas erzähle, predige oder wenn ich mit anderen Leuten rede, Menschen interessieren doch oft Menschen. Und wenn man so Geschichten aus dem eigenen Leben erzählt, dann können Leute das auch nachvollziehen. So, und das interessiert die einfach. Und mir geht es ja auch selber so. Wenn ich sowas lese, so ein Wissenschaftsbuch, ja, dann interessieren mich die Fakten, aber so ein bisschen was das Menschliche zwischendrin, das möchte ich doch auch hören. Und deswegen erzähle ich darüber auch ganz offen. Und ja, wenn es dann so ein bisschen klingt wie eine Heldengeschichte, ach, da finde ich eigentlich ein Lob. Das ist doch irgendwie, dann ist es doch gelungen, ehrlich gesagt.
Und von dieser Heldengeschichte in Anführungsstrichen hören wir ganz viel nach den Nachrichten. Dann werde ich nämlich den zweiten Teil dieses Gesprächs eröffnen mit der Frage, Falke, definieren Sie doch mal in einem Satz, was ein schwarzes Loch ist. Jetzt noch nicht. Jetzt kommt erst noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben. Sie haben sich tatsächlich etwas aus Dirty Dancing gewünscht, dem Liebesfilm der 80er. War das für Sie auch ein Heldenepos, Time of My Life?
Ja, das war natürlich die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Das haben wir gehört. Und aber auch, ich war in einer Jugendgruppe, Tenzing hieß die, da haben wir Musicals aufgeführt. Oder das haben wir tatsächlich aufgeführt. Dazu haben wir gesungen, dazu wurde auch getanzt. Also das kenne ich, in jeder Funktion kenne ich dieses Lied. Als Produzent, als Zuhörer, als Sänger, nicht als Tänzer.
Hier kommt Bill Medley mit Jennifer Warnes und Time of My Life.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you.
Cause
willkommen zurück zu den Zwischentönen. Heute mit Klaus Pilger im Studio und mit meinem Gast, mit dem Astrophysiker Heino Falke. Und der hat sich eine Musik gewünscht, eine ja, Motorradhymne der frühen 70er, Born to be Wild von Steppenwolf. Herr Falke, haben Sie sich das gewünscht, weil Sie Motorrad fahren oder die USA-Highways so lieben?
Gar nicht. Also einfach nur das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, glaube ich. Und tatsächlich, also bei den wenigen Partys, wo ich mal eingeladen war, in der Jugend, da haben wir das gespielt. Also da kann ich mich noch dran erinnern.
Hier ist Steppenwolf.
Get your motor running. Head out on the highway.
looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen.
Der Song aus Easy Rider, gewünscht von meinem heutigen Studiogast, dem Astrophysiker Heino Falke. Sein Buch heißt Licht im Dunkel, schwarze Löcher, das Universum und wir. Herr Falke, wenn man einen Grundkurs Physik in der Oberstufe hatte, dann ist es schon ein Vorteil, Ihr Buch dann etwas besser lesen zu können.
Ja, aber ich hoffe, dass es auch ohne geht. Also das war, ist letztens in Amerika rausgekommen und es musste vorher von einer Juristin durchgelesen werden. Und ich war so stolz, sie schmolz dahin, sie war so begeistert von dem Buch. Also ich habe es geschafft, eine Juristin sozusagen warm zu machen für die Astrophysik. Und das fand ich also einen großen Erfolg, ja.
Das ist schön auch für die Juristen. 2020, da ging der Physik-Nobelpreis an 3 Forschende für ihre Erkenntnisse über schwarze Löcher. Auch an den Deutschen Reinhard Genzel gab es einen Teil dieses Nobelpreises. Könnte es denn eigentlich sein, dass in ein paar Jahren mal ein Anruf aus Stockholm kommt und Sie und Ihr großes Team für dieses Bild des schwarzen Lochs einen Nobelpreis kriegen?
Ja, es gibt es ja nicht für Teams. Es gibt es ja immer nur für Einzelne. Ja, ob da jemand anruft oder nicht, das liegt nicht an mir.
Aber es ist nicht völlig unmöglich. Oder ist es wie mit den Aliens?
Ja, also das kann morgen sein, das kann nie passieren. Also ich werde jetzt nicht jede Nacht, jeden Oktober da wach liegen und hoffen, dass da irgendjemand aus Stockholm anruft. Das, was wir da erlebt haben mit dieser Präsentation des ersten Bildes vom Schwarzen Loch 2019, diese Reaktionen, es waren 4,5 Milliarden Menschen, die dieses Bild gesehen haben. Der BBC-Reporter, mit dem ich hinterher geredet habe, der hat gesagt, das wäre ihr bestgelesener News-Artikel gewesen. Besser als irgendwelche Kriege oder Celebrity-News. Also bei der BBC, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und wenn man sowas erlebt hat, das ist eigentlich schon ein Preis genug, muss man sagen, ehrlich.
Reisen wir mal schnell 70 Jahre zurück. In der Zeitmaschine nach Princeton, USA. Und Sie treffen dort auf dem Campus auf einen älteren Herrn, der den Physik-Nobelpreis schon mal bekommen hat, auf Albert Einstein. Und dem zeigen Sie jetzt Ihr neues Bild vom Schwarzen Loch. Was würde der Einstein sagen?
Mist, habe ich mich doch vertan.
Ach was. Er hielt die nicht für...
Er hat ja versucht zu zeigen, dass schwarze Löcher gar nicht existieren können, weil gerade diese Existenz des Ereignishorizontes, dieser virtuellen Membrane, wo alles verschwindet und nicht mehr zurückkommt, wo wir keine Physik mehr machen können eigentlich, weil wir nichts mehr messen können innerhalb, das fand er spooky, das fand er unheimlich, das mochte er nicht. Und er hat also behauptet und gesagt und hat es versucht auch zu wissenschaftlich nachzuweisen, dass schwarze Löcher gar nicht entstehen können, dass sie nur eine reine mathematische Spielerei sind. Und dann hat Robert Oppenheimer ihn eigentlich widerlegt in relativ kurzer Zeit. Der Vater der Atombombe, der wusste nämlich, wie Dinge explodieren und implodieren. Und auf die Art und Weise entstehen nämlich schwarze Löcher, wenn Sterne explodieren. Und da musste damals sich Einstein schon geschlagen geben. Und es jetzt zu sehen, ich glaube, er hätte sich gefreut am Ende. Ja. Also er hätte es, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Aber viele der Dinge, die seine Theorie vorhergesagt hat, eigentlich alles, es ist wieder so eine Bestätigung, ein Ritterschlag für diese Theorie, die so grundlegend unser Verständnis von Raum und Zeit verändert hat. Und selbst 100 Jahre später entdecken wir noch Dinge, die sozusagen Theorie waren, aus dem hervorkommt und jetzt auf einmal messbare Realität geworden sind. Das ist schon eine Leistung von diesem Einstein, die ist bis heute unübertroffen. Wir haben keinen zweiten Einstein gehabt mehr seitdem.
Aber er hätte sich für Sie als Kollegen gefreut, wenn er dieses Bild gesehen hätte.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, wir hätten uns da sicherlich gut unterhalten können. Ja.
Jetzt kommt sie, diese Frage, die ja alle Journalisten Ihnen in Interviews stellen. Erklären Sie doch mal in 1-2 Sätzen, dass sich jeder versteht, das Schwarze Loch. Jetzt machen wir das auch mal.
Ja, es ist einfach so viel Masse in so kleinem Raum, dass die Anziehungskraft so groß ist, dass nichts entkommen kann. Und das passiert eben, wenn ein Stern explodiert, implodiert, dann wird der zentrale Kern komprimiert und wird immer kleiner und kleiner. Und je kleiner er wird und je mehr Masse ich habe, desto größer wird die Anziehungskraft auf dieses kleine Stück Masse. Und es wird immer weiter kollabieren in einen klitzekleinen Punkt hinein. Und alles Licht, alle Materie, die da in die Nähe kommt, wird mit hineingesogen durch die Anziehungskraft und hat eigentlich keine Chance, wieder hinauszukommen. Es müsste nämlich schneller fliegen als mit der Geschwindigkeit von Licht. Und das geht nicht. Also schwarze Löcher repräsentieren die ultimative Grenze. Es sind eigentlich keine Löcher, sondern es sind eigentlich sehr viel. Aber es sind Löcher in Raum und Zeit.
Ja, und die verschlucken sogar das Licht.
Und die verschlucken sogar das Licht. Mhm. Und verschlucken sich dabei nicht. Sie werden nur größer dadurch.
Und halten die Zeit an?
Ja, das sieht zumindest so aus. Wenn ich in ein schwarzes Loch hineinfalle und meine Kollegen sehen das von außen, dann würden sie sehen, wie ich immer langsamer werde am Rand des Ereignishorizontes. Und wenn ich es schaffen würde, mich da noch kurz vor dem Ereignishorizont zu retten, meine Raketen zu feuern und also dem Verschwinden in dem Schlund des schwarzen Lochs noch zu widerstehen und schaue nach oben, dann wird das ganze Universum viel schneller laufen, als ob jemand die Fast-Forward-Taste, die schnellen Vorlauftaste gedrückt hätte. Und die Zeit im Rest des Universums wird viel schneller ablaufen. Und wenn ich dann wieder zurückfliege, wenn ich das dann schaffe, bevor ich reingeflogen bin, dann sind wahrscheinlich alle Menschen, die ich schon kannte, sind alle schon gestorben und ich bin vielleicht tausende Jahre weiter in der Geschichte der Welt.
Die benutzen den Begriff Ereignishorizont, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Kann man das so beschreiben mit dieser unsichtbaren Grenze im Umfeld dieses Lochs, ab der Materie und Strahlung hineinfallen?
Ja, das ist der Punkt, wo man nicht wieder zurückkommt. Wenn man sich das Ganze, die Raumzeit mal so vorstellt wie einen Fluss und einen Wasserfall, dann kann ich in dem Fluss, wenn ich schnell genug paddle, kann ich ja noch gegen die Strömung schwimmen, oft. Ja? Aber wenn ich zu nah an die Kante hineinkomme, dann werde ich mitgerissen. Und sobald ich über die Kante hinübergehe, habe ich keine Chance mehr, nach oben zu schwimmen, ja, gegen den Strom des Wassers. Und der Ereignishorizont ist so etwas wie die Kante des Wasserfalls. Ja. Wenn ich den einmal hinüber bin, dann bin ich weg.
Wo ist das nächste schwarze Loch von uns weg? Wann fallen wir in eins rein?
Es gibt ja zwei verschiedene Klassen von schwarzen Löchern. Es gibt die kleine, das heißt, es sind nur ein paar Kilometer groß, sind aber trotzdem so schwer wie 10-mal die Masse der Sonne zum Beispiel. Und da gibt es hunderte von Millionen in unserer Milchstraße. Wow. Und das nächste ist vielleicht nur 1000 Lichtjahre entfernt, was gut auch noch ein Stück weit weg ist. Aber da die so klein sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die uns treffen, eigentlich sehr gering. Also das ist so wie eine Stecknadel, wirklich ein Heuhaufen. Wir werden wahrscheinlich nie von einem schwarzen Loch oder in absehbarer Zeit nicht von einem schwarzen Loch getroffen werden. Aber im Zentrum der Milchstraße ein riesengroßes schwarzes Loch. Und da werden immer wieder mal Sterne, alle so 10, 20, 30, 40.000 Jahre wird da mal ein Stern hineinfallen und zerrissen werden im Zentrum unserer Milchstraße. Und dadurch wird das schwarze Loch größer und wir einen Stern ärmer.
Aber wir sind zum Glück weit genug weg. Als ich Ihr Buch las, da hatte ich mit nur sehr wenig Physikunterricht in meinem Leben den sehr naiven Gedanken, ist nicht eigentlich ein schwarzes Loch quasi das Gegenteil des Urknalls? Also der Urknall die absolut nie endende Ausdehnung und das schwarze Loch die absolute Verdichtung?
In gewisser Weise stimmt das tatsächlich. Also im Beginn des Urknalls kommt alles sozusagen aus einer Singularität heraus, aus einem kleinen Raum, Zeitbereich, dehnt sich das Universum aus, Materie strömt hinaus, in den schwarzen Löcher fließen sie hinein und die Materie wird wieder komprimiert in einen Zustand, den wir gar nicht kennen. Insofern wird wahrscheinlich in einem schwarzen Loch so ein Zustand wie in der Frühphase des Universums auch sein. Allerdings hatte der Urknall noch eine positive Energie, die sich ausdehnte. Insofern sind schwarze Löcher und Urknall nicht exakt das Gleiche, aber es sind natürlich die extrem Beginn und Endpunkte von Raum und Zeit.
Könnte denn dann das Ende des gesamten Welt, also das Ende der Zeit, einmal ein unfassbar riesiges schwarzes Loch sein?
Theoretisch könnte das sein, dass ein schwarzes Loch sich ausdehnen würde und den Rest des Universums auffressen würde. Aber das Universum ist schlau. Es dehnt sich aus und es dehnt sich immer schneller aus. Ich habe das mal tatsächlich auch beim Schreiben des Buches nochmal durchgerechnet. Aber es dehnt sich schneller aus, als die schwarzen Löcher uns fressen könnten. Insofern werden wir diesem Schicksal wohl entgehen, auf Kosten einer Zukunft, in dem alles auseinandergerissen wird, was auch nicht so viel schöner ist.
Mhm. Wie alt ist eigentlich Ihre Idee, ein Bild von einem schwarzen Loch herzustellen, sage ich mal?
Naja, das fing so in den 90er Jahren an. Mhm. Da gab es auch die ersten Computersimulationen schon, wie so ein schwarzes Loch aussehen könnte. Das hatte ich mitgekriegt. Und ich arbeitete an dem Zentrum unserer Milchstraße. Und ich habe das so berechnet, wo kommt die Radiostrahlung her? Und habe da ein Modell vorgeschlagen. Und dann stellte ich fest, dass die Radiostrahlung direkt vom Ereignishorizont kommt, direkt vom Rand des schwarzen Lochs. Und zufällig war ich am Max-Planck-Institut in Bonn. Und da arbeitete man an dieser Technologie, um eben die Welt in ein Riesenteleskop zu verarbeiten. Aber irgendwie dachte ich immer, und das war so in meinem Kopf ein bisschen falsch, noch bei vielen anderen, dass das schwarze Loch ein Stück zu klein wäre, dass es nicht gehen würde. Und dann las ich zufällig ein altes Buch, wo jemand mal mit Papier und Bleistift ausgerechnet hat, wie groß so ein schwarzes Loch eigentlich wäre, wenn es irgendwie vor einem Stern dahin ziehen würde, was wir nie sehen könnten. Und es war viel größer, als ich gedacht hatte. Ein schwarzes Loch vergrößert sich nämlich. Die Dunkelheit erscheint größer, als sie in Wirklichkeit ist. Und da kamen auf einmal drei Dinge zusammen. Das war so ein Aha-Moment, so ein Amazing Grace-Moment, wo man denkt, wow, jetzt kann ich was sehen. Das werden wir sehen können. Und dann haben wir das genauer ausgerechnet. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis man sich da überzeugt hat, dass das wirklich geht. Und dann fing es langsam an, dieses Projekt zu rollen. So mit einer kleinen Idee, Leute motivieren und dann immer mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und es hat 25 Jahre gedauert am Ende.
Und Sie schufen dann das EHT oder EHT, das Event Horizon Telescope. Also der Gedanke, Sie haben es gerade geschildert, ein globales Netzwerk von Teleskopen herzustellen, lag da zugrunde. Wie viele Teleskope wurden da miteinander verbunden und wo liegen die alle?
Ja, in dem Event Horizon Teleskop sind es 8 Teleskope auf 6 verschiedenen Bergen mit unterschiedlichen Instituten, die daran beteiligt waren, unterschiedlichen Ländern. Wir hatten eins im Südpol, wir haben ein Teleskop in Mexiko, in Hawaii, in Arizona, in Spanien. Das war ein, ja, die wir zusammengeschaltet haben. Inzwischen ist noch ein Teleskop in Grönland dazu und in Frankreich. Und wir versuchen noch ein Teleskop in Afrika zu bauen. Das wäre jetzt das nächste große. Und dann guckt man von allen Seiten eigentlich unter den verschiedenen Winkeln, aus den verschiedenen Perspektiven der Welt auf dasselbe Objekt und kann dadurch sehr kleinste Strukturen messen. Also ein Senfkorn in New York könnte man von Köln aus hier sehen.
Das ist fantastisch. Haben Sie alle diese Teleskope auch persönlich besucht, auch das am Südpol?
Leider nicht. Also ich habe zwar einige gesehen und bin auch da, aber in Mexiko war ich noch nicht bei dem Teleskop, im Südpol nicht, da würde ich gerne hin. Aber da ist die Anreise doch relativ lange. Und wenn man da beobachtet, muss man die ganze Nacht bleiben. Und das ist am Südpol ein Problem. Das dauert nämlich 6 Monate.
Gut, aber man könnte ja da unten dann seine Studenten per Video unterrichten.
Ja, das sagen sie so leicht, aber die Datenverbindung zum Südpol ist auch schlecht. Die können zwischendurch nur Textnachrichten senden, außer vielleicht mal eine Stunde am Tag.
Nicht so gut geeignet für einen Professor mit Studenten.
Der Redebedarf hat, ja.
Jetzt haben wir aber nochmal Musikbedarf. Von Ihrer Liste kommt nämlich jetzt ein Kölner Lied. Sie sind ein Kölner und haben sich auch eine Kölner Band gewünscht, die Blackfoes.
Musste ja sein, oder?
Nein, muss nicht, aber doch, sehr gerne.
Doch.
Und Sie haben sich unsere Stammbaum gewünscht. Warum das?
Ja, das ist eigentlich toll, weil das ist so ein bisschen die Hymne in Köln, die auch eigentlich feiert, dass wir aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Gegenden und Regionen kommen. Und das ist eigentlich ein verbindendes Element im Karneval. Wo du auch herkommst, bist ein Kölner, feierst mit. Und ich glaube, das ist das, was wir ausstrahlen wollen in dieser Stadt.
Also die Hymne an die Vielfalt, das Miteinander, ja, das Multikulti, die Toleranz, die Blackfoes.
Und das machen wir schon seit Tausenden von Jahren eigentlich in Köln.
Und so hört sich's heute an.
Ich war ne stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Und ich bin ne Franzos, komm im Napoleon. Ich bin Bur, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann. Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir alt, hierhin gekommen. Wir sprechen hück, all dieselbe Sprach. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir jecke am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind.
unsere Stammbaum von den Blackfoes aus Köln, ein Gänsehautlied, zumindest für Rheinländer. Und gewünscht hat sich das Heino Falke, der Astrophysiker, heute zu Gast bei den Zwischentönen. Herr Falke, EHT, wie bekommt man so ein gewaltiges internationales Projekt auf die Reihe mit so vielen Orten, an denen die Teleskope standen und so viele Institutionen und Länder, die da alle beteiligt waren? Machten Sie das nur mit der Forscherbegeisterung oder auch mit Logistik oder Diplomatie?
Man braucht alles. Oh. Man braucht sehr viel verschiedene Charaktere, die sowas vorantreiben. Das Wichtigste ist aber tatsächlich die gemeinsame Idee, die gemeinsame Vision, die man entwickeln muss, die man auch wachsen lassen muss, die man auch hart machen muss durch Wissenschaft, wo man zeigen kann, ja, das kann funktionieren. Wenn wir das und das machen, dann können wir ein schwarzes Loch sehen. Wir haben die Möglichkeit. Und haben auch meine Kollegen in Amerika eine ganz große Rolle gespielt und meine Kollegen in Bonn, die seit Jahrzehnten eigentlich an diesen Techniken gearbeitet haben und sie weiterentwickelt haben. Da viele Kollegen, die an der theoretischen Front gearbeitet haben. Und am Ende, ja, braucht es sehr viel Diplomatie, weil wenn es um viel geht, dann wird es auch manchmal sehr menschlich. Es geht darum, wer hat die Führung, wie organisieren wir das Ganze? Gibt es einen, der das Sagen hat, oder sind das viele Gleiche, die miteinander zusammenarbeiten? Und da gibt es sehr große Kulturunterschiede. Also in Amerika hat man schon oft das den Eindruck, ja, wir machen das alles zusammen, aber in Klammern unter unserer Führung. Und in Europa sind wir eigentlich mehr gewöhnt zu sagen, ja, wir machen das irgendwie alle zusammen, wir alle sind wichtig und wir alle finden uns irgendwie besser als die anderen, aber irgendwie murrend machen, arbeiten wir doch zusammen, ja, das ist Europa.
Ah ja.
Und das ist schon interessant. Ja, und Wissenschaftler sind ja auch nicht einfache Leute immer, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja nicht die einfachsten Typen, die da rumlaufen. Wir haben ja alle unsere Egos und unsere Verletzlichkeiten und...
Da schließen sich bei mir jetzt ganz viele Fragen an, nämlich erstmal...
Journalisten haben das nicht wahrscheinlich.
Nein, überhaupt gar nicht. Eigentlich haben wir den Trump ja hinter uns und America first, aber was ich jetzt daraus höre, das scheint bei den Wissenschaftlern in Amerika immer noch ziemlich vorne zu stehen, America first.
Ja, das ist so ein Selbstverständnis eigentlich auch. Wir führen und es ist auch was in der Erziehung, glaube ich, sehr wichtig ist. Du musst dich durchsetzen, du musst besser sein als die anderen. Und man kann sehr gute Kollegen sein, sehr gut zusammenarbeiten und wenn es dann aber hart auf hart kommt, dann wird auch mal mit Ellbogen gespielt. Mhm. Und das muss man einfach verstehen als Europäer. Und viele Europäer sagen dann oft gerne, ja, okay, dann macht ihr mal. Und ich bin jemand, der sagt, ach, wir machen auch.
Okay, also Sie haben gelernt von den Amerikanern, wie man sich verhält. Ich weiß, im Vorgespräch, als ich Sie anrief und Sie einlud zu dieser Sendung, da haben Sie mir gesagt, Astrophysiker sind eigentlich Cowboys. Und da habe ich überlegt, was heißt das? Sind das jetzt harte Burschen, Eigenbrötler, Einzelgänger, Leute, die den Colt locker sitzen haben?
Alles. Ja, nein, also war schon so, dass Astrophysiker eigentlich gewohnt sind, so ihr eigenes Ding zu machen auch. Ja, in kleinen Gruppen zu arbeiten, die haben ihr Teleskop. Und wer entdeckt was als erstes? Wer erobert sozusagen einen Teil des Universums als erstes? Und jetzt muss man auf einmal in so einer großen Gruppe zusammenarbeiten. Und das ist auch schon ein Gewöhnungsprozess, so umzuschalten von dem Einzelkämpfermodus zum dann im kleinen Gruppenmodus. Und dann müssen diese kleinen Gruppen, die so Stammesstrukturen auch schon haben, müssen auf einmal zusammenarbeiten in einem großen Ganzen. Also man lernt so ein bisschen, wie Diplomatie funktioniert, globales Zusammenarbeiten in einem kleinen Umfeld, glaube ich, haben wir das sehr hautnah miterlebt.
Also ein völkerverbindendes Projekt, kann man sagen, das nur irgendwie dann doch letztendlich mit dem guten Ergebnis besser funktioniert hat als die UNO.
Ja,
in dem Kleinen.
Im Kleinen, also an manchen Tagen wird der eine oder andere schon gesagt haben, es hat nicht besser funktioniert, weil es auch schwere Zeiten gab, hat die UNO völlig versagt. Wir reden ja immer noch miteinander in einer globalisierten Welt und es ist manchmal einfach doch schwieriger, wenn man miteinander reden muss und miteinander Wege finden muss und nicht nur einer das Sagen hat. Insofern bin ich trotz allem Jammern über Globalisierung und was alles schlimmer oder schlimm läuft, doch froh, dass wir immer noch sowas haben wie die UNO oder sicherlich die Europäische Union. Das ist anstrengend immer, aber ist, glaube ich, am Ende immer noch das Beste.
Die Präsentation des Bildes vom Schwarzen Loch, das haben Sie schon angedeutet, die fand ja vor 2 Jahren an mehreren Orten weltweit gleichzeitig statt. Brüssel, dann Washington, Tokio, Santiago, Shanghai, Taipei. Mussten Sie eigentlich auch darum kämpfen?
Ja, das war so, also von unserer amerikanischen Seite war, glaube ich, schon so das Gefühl, ja, wir lassen uns das alles so die Einheit ausstrahlen und wir präsentieren das alle auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington. Und da haben wir gesagt, ach ja, schön, aber wir würden das gerne auch in Brüssel präsentieren, weil wir haben ganz viel Geld von der Europäischen Union gekriegt. Also ich war in einem Projekt Black Hole Camp zusammen mit 2 anderen Kollegen aus Bonn und aus Frankfurt. Und haben da 14 Millionen Euro gekriegt für das Projekt. Das war das größte Geldbeitrag für dieses Projekt gewesen. Und da müssen wir auch in Brüssel das präsentieren und Danke sagen an dem Steuerzahler, der uns das ermöglicht hat. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass eine große wissenschaftliche Pressekonferenz in Brüssel, im großen Pressesaal in Brüssel stattgefunden hat. Das war auch für die Europäische Union gewöhnungsbedürftig.
Sie haben ja in den Niederlanden diesen Wissenschaftspreis, den Spinoza-Preis bekommen. Haben Sie denn auch da das ganze Preisgeld in dieses Projekt gesteckt?
Ja, das waren 2,5 Millionen Euro, die ich gekriegt habe. Natürlich nicht für mich selber. Also Nachbarn haben dann damals gefragt, ja, zieht der jetzt weg? Nein, das haben wir dann nicht auf die hohe Kante gelegt, aber das habe ich bis heute noch eingesetzt, um sozusagen Löcher zu füllen, Leute anzunehmen. Das war der Startpunkt eigentlich für uns. Und damit konnte ich auch entspannt diesen großen Batzen Geld beantragen in Brüssel, weil die Wahrscheinlichkeit, das wussten wir vorher, dass wir dieses Geld, diese 40 Millionen kriegen sollten, würden, waren 1,5%.
Oh.
Und ich hätte weniger Geld beantragen können, dann wären die Chancen 10% gewesen. Wir haben gesagt, wir gehen auf das Große und Ganze, weil das brauchen wir, wenn wir uns durchsetzen wollen. Man braucht am Ende in der Wissenschaft auch Geld, um Träume umzusetzen. Und dann sagt man wahrscheinlich, warum so viel Geld? Ja. Aber umgelegt auf die Welt ist das wirklich ein kleiner Beitrag gewesen. Und wenn man guckt, wie allein dieses Bild Menschen bewegt hat und wie viele Medienseiten es war, wie viel das generiert hat, dann ist das, damit kann man noch nicht mal einen Fußballspieler heutzutage kaufen, von dem Geld, was wir damit eingesetzt haben. Und ich glaube, wir haben viel größeren Impact gehabt, als mancher Fußballspieler fürs Gleiche gilt.
Guter Moment, um nochmal eine Musik zu hören, die Sie sich gewünscht haben für diese Sendung, Herr Falke. Amazing Grace, allerdings ein altes Lied in einer modernen Fassung.
Ja, das ist so ein, ich habe das auch in dem Buch beschrieben, so der Moment, wo einem die Augen aufgeben, man sieht etwas. Und Amazing Grace ist so ein herzerwärmendes Lied, was eigentlich über einen Sklavenhändler geht, der auf einmal sieht, der so Gottes Gnade erkennt, aber auch sieht, dass er was falsch gemacht hat im Leben und dass er jetzt einfach eine neue Wirklichkeit sieht. I was blind, but now I see. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich das höre.
Licht im Dunkeln.
Licht im Dunkeln, tatsächlich.
Ja. Und hier ist die Interpretation von Chris Tomlin. Amazing Grace in der Interpretation von Chris Tomlin. Gewünscht hat sich das Heino Falke, der Astrophysiker, heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Falke, wie weit ist das schwarze Loch in der Galaxie M87, Ihr schwarzes Loch, eigentlich weg?
Das ist ja unser aller schwarzes Loch. Das sind 55 Millionen Lichtjahre.
Das heißt, wir sehen eigentlich ein uraltes Bild, weil das Licht so lange braucht und in unserer Gegenwart ist das Loch vielleicht gar nicht mehr existent.
Genau, wir schauen 55 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Weg wird es nicht sein, weil wir kennen keinen Prozess im Universum, der innerhalb von 50 Millionen Jahren ein schwarzes Loch zerstören könnte. Also ein schwarzes Loch kann eigentlich nur wachsen in der heutigen Phase und selbst wenn Hawking recht hätte, dass, und das hat er vielleicht, dass schwarze Löcher zerstrahlen könnten, dann würde es 10 hoch 97 Jahre dauern, bevor es weg ist. Also 1 mit 97 Nullen, ist eine Zahl, die sich kein Mensch vorstellen kann.
Schön, dann gibt es M87 noch, das ist ja erfreulich.
Das schwarze Loch zumindest, die Sterne werden, also irgendwann werden die Sterne alle ausgebrannt sein. Mhm. Alles wird weg sein, aber das schwarze Loch wird noch da sein.
Ja, wir haben ja anfangs mal erzählt, dass das aussieht wie ein glühender Donut, wenn man das Bild anschaut. Ja. Können Sie ganz kurz erklären, wie das technisch funktioniert? Was sehen wir da? Sie haben was mit Röntgenstrahlen schon mal angedeutet, Gammastrahlen?
Ja, wir sehen alles von schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind in der Lage, alle möglichen elektromagnetischen Strahlungen zu erzeugen. Sie produzieren Radiostrahlung, Infrarotstrahlung, optische Strahlung, Röntgen, Gammastrahlung, das ganze Spektrum. Und alles ist Licht. Alles ist dasselbe. Es sind nur verschiedene Frequenzen. Und wir spielen sozusagen auf einer Klaviatur von 64 Oktaven in der Astrophysik. Und alles kommt vom schwarzen Loch, wie auch im Rest des Universums. Und was wir da sehen, ist das Radiolicht vom Rand des Ereignishorizonts. Und das Licht wird gebogen, es läuft sozusagen in einem Kreis. Es kann um das schwarze Loch herumlaufen. Wir sehen den unteren Bereich etwas heller, weil es sozusagen auf uns zu geschossen kommt. Dadurch wird der untere Teil etwas verstärkt. Und in der Mitte sehen wir dieses Dunkel, da wo das Licht verschwindet in der Schwärze des Ereignishorizonts. Ja, wir sehen da also zwei Effekte, dass die Lichtabbeugung und eigentlich das Dunkel des Ereignishorizonts.
Also eigentlich haben Sie jetzt eine Sinfonie beschrieben, die Sie da geschaffen haben mit diesem Bild. Ist denn dieses Bild eigentlich jetzt der Beweis für die Existenz schwarzer Löcher endgültig?
De facto würde ich schon sagen, dass das so ist. Und wir fangen natürlich trotzdem jetzt erst an und zu sagen, ja, stell dir mal vor, es wäre kein schwarzes Loch. Weil jetzt sind wir so nah dran, jetzt können wir auch die Details nochmal untersuchen und sagen, ja, vielleicht ist es ja ein Stückchen größer als ein schwarzes Loch. Vielleicht ist es ja doch eine etwas andere Physik da am Rand. Und das sind genau die Fragen, die jetzt so spannend sind. Es wäre natürlich toll, wenn es ein bisschen was anderes wäre, aber de facto ist es genau das, was wir von einem schwarzen Loch erwarten. Und so sieht es auch aus.
Sie haben sich aber dieses schwarze Loch, das so weit weg ist, gesucht. Sie hätten ja auch eins nehmen können. Sie sagten, es gibt ja in unserer Milchstraße auch welche. Die haben Sie aber verschmäht.
Nee, überhaupt nicht. Das war ja unser Hauptziel. Wir wollten ja eigentlich und wir haben uns auch angeschaut, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das war unser Hauptziel, weil es am nächsten ist von den riesengroßen, fetten Dingern, ist das im Zentrum der Milchstraße am nächsten dran. Und dann war noch diese andere Milchstraße, M87, die war tausendmal weiter weg. Und da gab es Messungen, die gesagt haben, ja, das schwarze Loch ist tausendmal größer und tausendmal schwerer als im Zentrum unserer Milchstraße. Es müsste ungefähr genauso groß sein, aber man war sich nicht sicher. Das heißt, wir haben mal auf gut Glück dahin geschaut und festgestellt, dass tatsächlich die Kollegen, die Masse gemessen haben, recht hatten. Es war tatsächlich so unglaublich gigantisch groß, dass wir das sehen konnten. Und jetzt ist die spannende Frage, wie sieht das denn im Zentrum unserer Milchstraße aus? Was sehen wir denn da? Und da arbeiten wir gerade dran und das darf ich Ihnen noch nicht verraten.
Okay, also könnte es da auch bald ein Foto, in Anführungsstrichen ein Bild geben?
Wir arbeiten auf jeden Fall an den Daten, die haben wir im Kasten, entwickeln die sozusagen, das sind natürlich Radiodaten, nicht? Die werden im Computer entwickelt und das werden wir zu gegebener Zeit, vielleicht noch dieses Jahr, dann zeigen, was da rauskommt. Und das, ja, sieht es genauso aus, das ist immer das Spannende der Wissenschaft, man hat eine klare Vorstellung und wenn man es dann erst richtig sieht, ja. dann war es, ja, stimmt. Ja, bis dahin war es immer nur so eine Vorstellung. Ja, so müsste es aussehen, aber ja. Ist es auch wirklich so?
Wie war der Moment bei Ihrem schwarzen Loch, als Sie es wirklich zum ersten Mal gesehen haben? War das nach 25 Jahren Suche sozusagen?
Ja, ich habe das beschrieben eigentlich wie so eine Liebesgeschichte, wo man eigentlich verliebt ist in jemanden und schreibt sich 20 Jahre lang Briefe nur. Ja, man hat also man hat vielleicht nur so ein paar Handzeichnungen, wie ja, die Geliebte da aussieht. Und dann geht auf einmal, da fährt die Kutsche so vor, so ein altes romantisches Bild aus dem 19. Jahrhundert, die Kutsche fährt vor, die Tür geht auf und dann sieht man ihr oder ihm, je nachdem, wer man ist, ins Gesicht und es sieht genauso aus, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist schon irre. Also das, ich habe es echt nicht glauben können erst. Und dann schwebt man so eine halbe Stunde über dem Boden oder eine Stunde vielleicht und dann setzt so der Forscherinstinkt ein und sagt, der Skeptische, der sagt, er kann ja nicht stimmen. Das sieht ja viel zu gut aus. Deswegen waren wir auch irgendwie nervös. Das ist so ein Gefühl von Ehrfurcht und auch erschlagen sein, weil man das Gefühl hat, wenn das stimmt, ist das ein ganz dickes Ding. Aber jetzt lass, also ist es wahr? Und lass uns jetzt nicht uns selber betrügen. Und haben dann auch monatelang nochmal alles untersucht und es wurde eigentlich nur besser.
Sie haben dieses schwarze Loch öfter als Tor zur Hölle beschrieben, als Blick in die Hölle oder ins Fegefeuer. Also ist die Hölle für uns jetzt ja nicht mehr abstrakt. Durch Sie und Ihr Bild können wir sie ja sehen. Ist denn das Leben leichter, wenn man den Schrecken sehen kann?
Ich glaube schon. Also viele Menschen fürchten ja so schwarze Löcher. Also meine Tochter hat das so viel später hat sie mir gesagt, wie sie als Kind auf einmal Angst vor schwarzen Löchern hatte. Ich hatte das nur so ein bisschen nebenbei erzählt. Das war irgendwie keine große Geschichte, hatte ich den Eindruck. Auch viele anderen Menschen, die ich begegne, wenn ich mal Vorträge halte über schwarze Löcher, sagen, ah, oh, das erinnert mich an die Hölle. Oder so, das ist so das Jenseits und das die Zerstörung und so weiter. Und ja, es ist auch so ein bisschen ein physikalisches Jenseits, ja, in das man hinein kann, aber nicht mehr hinauskommt. Insofern passt das Bild ganz gut. Aber tatsächlich, wenn man es sieht, ist das, glaube ich, schon auch was Erleichterndes. Ja? Wenn man mal den Schrecken
ins Auge schauen
kann und ins Gesicht schauen kann und man weiß, wie es aussieht, dann verliert es vielleicht ein bisschen seine Schrecken und dann kriegt eine Faszination auch.
Mhm. Also eigentlich ist es auch ein Symbol für die menschlichen Grundängste, aber den können wir uns jetzt etwas besser annähern.
Ich glaube schon, also die Reaktion, die wir ja hatten auf das Bild, das war so überwältigend eigentlich damals. Ich kann mir das nur erklären, dass da auch wirklich tiefste Ängste von Menschen und Assoziationen und Gedanken angesprochen worden sind. Und ja, auch ist auch eine Neuentdeckung natürlich einer ganz anderen Welt, die man ganz von ferne sieht. Ich stelle mir so vor, wir sind auf dem Schiff und Kolumbus sieht als erstes mal so die Konturen von Amerika. Ja, Land in Sicht. Ja, also auf dem Moment waren wir da. Und das ist natürlich spannend und ja, angsteinflößend, aber auch, was erwartet uns da in dieser neuen Welt? Also Wissenschaft ist auch immer ein Stück Emotion.
Das merkt man, Herr Falk.
Ja, ja,
wenn Sie erzählen. Wenn der Blick aufs schwarze Loch der Blick in die Hölle ist, jetzt haben wir ihn durch See ja ganz konkret, wo ist dann der Himmel?
Ja, der Himmel ist über uns, er ist überall. Der Himmel, der biblische Himmel ist eigentlich ein ganz nah bei Gott sein. Ganz, ganz persönlich geborgen sein bei Gott in dieser Schöpfung, in der Raumzeitdimension da, wo Gott ist, die nicht nur unsere ist, sondern die eigentlich über unserer Zeit und über unserem Raum steht. Der Himmel so ist nicht zu verorten. Er ist vielleicht ein Stück davon schon hier zu spüren und auch ein Stück Hoffnung für mich. Ein Stück Hoffnung und ein Stück Zukunft.
Sie sind ja Prädikant bei der evangelischen Kirche. Das heißt, Sie dürfen auch predigen vor Ihrer Gemeinde in Frechen bei Köln. Was war das Thema Ihrer jüngsten Predigt?
Das letzte war meine Adventspredigt tatsächlich.
Nicht über das schwarze Loch?
Nicht über das schwarze Loch. Doch, es ging ein bisschen was auch über Wissenschaft. Eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr.
Der Stephen Hawking, der vertrat, soweit ich das verstanden habe, die These, dass das Universum ohne Anstoß von außen entstanden ist und es vor dem Urknall weder Zeit noch Raum gab und damit auch keinen Grund und Zweck für einen göttlichen Schöpfer, der den Urknall initiiert hätte. Es gibt keinen Himmel und kein Leben nach dem Tod, sagte er. Lediglich die Naturgesetze schaffen Leben, Gott ist überflüssig, hat er gesagt. Ist das so einigermaßen richtig, die Hawkins-These?
Nö.
Nö, hat er anders gesagt?
Nein, er hat so gesagt, aber ich stimme ihm nicht zu.
Das dachte ich mir. Was würde jetzt, ich bin jetzt der Hawkins, Sie sind der Falke, was würden Sie dem Hawkins jetzt sagen?
Ja, das ist natürlich seine ganz persönliche Interpretation, die auch durch seine Biografie und seine eigene Überzeugung geprägt ist, wie er diese Welt sieht. Wissenschaftlich ist das nichts, was man beweisen kann, dass dem so ist. Denn auch er fängt mit etwas an. Er fängt nicht aus dem Nichts heraus an. Er fängt an mit einem Quantenschaum, der da ist, einem Quantenvakuum, das da ist. Er fängt an mit Gesetzen, die da sind. Und für den guten Leser der Bibel, der weiß, was das Erste, was Gott tat, war, bevor er das Licht geschaffen war, ist Gott sprach, es werde Licht. Also am Anfang steht der Schöpfung, steht das Gesetz, stehen die Naturgesetze, steht der Willen, steht das Entstehen. Und auch ein Hawking fängt damit an, nimmt es implizit an und sagt, das war da einfach irgendwie. Ja? Er nennt es dann eben nicht Gott und das ist okay, aber es ist sozusagen sein Gott. Es ist ein lebloser Gott, es ist ein abstrakter Gott, aber eben doch in gewisser Weise auch ein Gott, ein Uhrmachergott, der am Anfang ist, sozusagen, wo alles mal ist, aus dem alles entsteht, aber der nicht mehr wechselwirkt, der nicht mehr persönlich erfahrbar ist. Und der christliche Gott demgegenüber ist auch ein Schöpfergott, der am Anfang steht, der aber irgendwas mit uns zu tun hat, der uns nahe ist.
Jetzt sagt Ihnen der Hawkins, nee, Philosophie und Religion, das ist ja nur eine Erfindung der Menschen.
Ja, aber wir Menschen sind Naturwissenschaft, die auf einmal denkt und fühlt und lebt und denkt und liebt und glaubt. Wir sind ja real. Wir sind entstanden aus diesem Universum und wir sind Teil dieses Universums. Wir sind die Protonen in uns, die sind in dem Urknall entstanden. Wir sind Sternenstaub und dieser Sternenstaub fängt auf einmal an, über das Universum nachzudenken. Und insofern ist auch das Nachdenken, auch das Fühlen, auch das Lieben, auch das Glauben Teil dieses Universums.
Also Naturgesetze, sagen Sie, beschreiben nicht die ganze Wirklichkeit.
Naja, Naturgesetze sind immer eine Vereinfachung. Ja, sie sind sozusagen menschliche Konstrukte, die Natur relativ gut beschreiben, nie vollkommen und auch nicht in der Lage sind, die Entwicklung der Welt komplett vorherzusagen. Auch wenn wir alle Naturgesetze kennen würden, würden wir unser Schicksal immer noch nicht wissen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Wissenschaft ohne Selbstkritik ist Quacksalberei, Religion ohne Zweifel, Gotteslästerung. Was sind denn Ihre Zweifel an der Religion?
Manchmal die Kirche. viele Menschen verzweifeln daran. Aber so ist es nun mal, dass wir fehlbare Menschen sind und nicht das leben, was wir eigentlich leben wollen. Ich glaube, das erfährt jeder, der schon eine Diät machen möchte, erfährt, dass das nicht immer klappt. Ich habe schon eine Grundüberzeugung, Grundglauben, dass Gott da ist. Dass da was ist für mich in der Zukunft. Ganz manchmal trifft einen dann doch der Zweifel und sagt, was ist, wenn der Himmel leer ist? Was ist dann?
Das passiert Ihnen?
Ganz manchmal, wo man drüber nachdenkt und so. Vor 10 Jahren habe ich diesen Nobelpreis, also nicht Nobelpreis, also heißt der holländische Nobelpreis, sagen die immer den Spinoza-Preis, bekommen. Und dann muss man ganz viele Interviews machen. Und dann wurde ich immer gefragt, haben Sie denn kein Problem mit Glaube und Wissenschaft? Ich habe gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann beim 10., 12. Mal, als mich ein Journalist gefragt hat, habe ich gesagt, vielleicht habe ich da doch ein Problem. Also da muss man drüber nachdenken. Und am Ende kommt man dann zum Schluss und sagt, ich kann es nicht beweisen. Ich kann es dir nicht beweisen, ich kann es mir nicht beweisen, mein Glauben. Mein Glauben hängt eigentlich nur an dem Ja, das ich gesprochen habe zu diesem Gott und das Gott zu mir gesprochen hat. Und das ist, wie ich die Welt sehe, wie ich sie erfahre und wie ich sie erleben möchte auch. Es gibt mir einen Frieden eigentlich, das zu glauben. Und wenn ich drüber nachdenke, am Ende komme ich doch zum Schluss, ich denke schon, dass da ein Gott ist. Ich denke schon.
Astrophysik ist etwas Faszinierendes. Wir haben das in dieser Sendung spätestens gelernt. Dass ein Virologe einen Impfstoff entwickelt, der mein Leben schützt, das verstehe ich, das ist ja simpel. Welchen praktischen Nutzen hat denn jetzt für mich das Bild vom schwarzen Loch? Oder welchen praktischen Nutzen haben die Astrophysik-Ergebnisse der Forschung?
Ja, hat man auch lange gedacht, die Virologen sind völlig nutzlos, muss man nochmal zusagen. Und der Ugo Schein hat ja auch das gleich von dem gleichen Europäischen Forschungsrat Gelder gekriegt, noch vor ein paar Jahren, für Grundlagenforschung. Ja, und es ist wirklich unglaublich klasse, was der Mann geschafft und seine Frau zusammen, was die da über 20 Jahre hinweg entwickelt haben, eine Vision gehabt haben, viele kleine Probleme gelöst haben und plötzlich auch in Sekunden umgeschaltet haben eigentlich, eine neue Idee gehabt haben und haben diesen Impfstoff entwickelt. Das ist für mich eigentlich eine der großen Leistungen der Wissenschaft in diesem Jahrzehnt, vielleicht auch in diesem Jahrhundert gewesen. Unglaublich beeindruckend. Ich habe die Pressekonferenz von ihm gesehen und ich habe letztens noch einen Vortrag von ihm gehört. Ich habe wirklich ein Tränchen verdrückt, als ich die Geschichte gehört habe. Es ist wirklich wunderbar. Und in der Astrophysik ist es ein bisschen ähnlich so, nur es dauert manchmal etwas länger. Also vor 200 Jahren hat man festgestellt, dass Merkur nicht so sich ganz an die Regeln von Newton hält. Ein bisschen komisch sich um die Sonne dreht. Und Einstein konnte es erklären und hat damit die Relativitätstheorie aufgestellt. Und heute benutzen wir das in unserem GPS-System, in unserer Navigation fast jeden Tag, weil die Zeit im Weltraum oben tatsächlich schneller läuft als hier unten auf der Erde, weil der Raum gekrümmt ist. Das hat Einstein letztlich vorhergesagt und jeder von uns benutzt es. Was wird dann der technische Durchbruch sein von unseren Messungen in 10, 100 Jahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nur die Inspiration von irgendeinem jungen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin vielleicht hier in Deutschland, vielleicht in Afrika irgendwo, die gesagt hat, ich mache jetzt da Forschung, weil mich interessiert dieser Weltraum, diese schwarzen Löcher und ich möchte auch was forschen und kommt mit einer ganz neuen Idee. Wenn es nur das ist, dann haben wir schon unser Ziel erreicht.
Jetzt habe ich zumindest schon mal gelernt, dass mein Handy eigentlich eine praktische Folge der Relativitätstheorie
ist. Ja, Einstein sei Dank.
Durch Corona ist die Rolle der Wissenschaftler ja in ein neues Licht gerückt worden. Es gibt die Stars, die Virologen in den Talkshows, Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Medienstars. Sie werden geliebt, aber auch gehasst. Hat diese Corona-Krise das Bewusstsein für die Bedeutung von wissenschaftlicher Forschung eher verbessert oder unter dem Strich verschlechtert? Was meinen Sie?
Ich glaube, wir müssen da nochmal sehr ernsthaft drüber nachdenken, wie wir mit Wissenschaft tatsächlich umgehen. Wir lernen Verschiedenes. Zum einen, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Wir müssen mit Unsicherheiten umgehen. Wir müssen auch mit Meinungen umgehen, mit inkompletten Daten. Wir müssen manchmal extrapolieren. Wenn wir Vorhersagen machen, zum Beispiel in der Phase von den Virologen und den Epidemiologen, dann haben die auch wieder Effekt auf das Verhalten von Menschen. Ja, Leute beklagen sich ja, die schimpfen ja, ist ja gar nicht so schlimm geworden, wie das vorhergesagt worden ist. Ja, Gott sei Dank, weil wir früh gewarnt haben. Ja? Dadurch hat sich das System, unser Gesellschaftssystem wieder eingestellt. Wir merken aber auch, wie Wissenschaftler angefeindet werden, weil sie nur sozusagen ihre Zahlen präsentieren. Also Herr Drosten ist jemand, der auf mich einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck macht. Wirklich ein toller Wissenschaftler. Und dann mit dem Tode bedroht wird, nur weil Menschen die Zahlen nicht hören wollen. Ja, also wir müssen lernen, auch mit Zahlen und mit Wissenschaft umzugehen. Und aber auch, dass es einen wissenschaftlichen Disput gibt, eine Diskussion gibt. Wir lernen Wissenschaft in der Praxis, wie es funktioniert. Da gibt es starke Meinungen, da gibt es auch falsche Meinungen in der Wissenschaft. Nicht alles, wenn da steht, Herr Professor XYZ, der Wissenschaftler hat gesagt, das stimmt. Sondern das muss ausdiskutiert werden und ausgefochten werden manchmal. Und das dauert eben manchmal.
Die Zeit ist unendlich, aber leider nicht die Zeit dieser Sendung.
Schon vorbei.
Wir nähern uns dem Ende und ich hätte Sie noch sehr viel fragen wollen, warum es zum Beispiel sehr toll wäre, wenn es ein Teleskop auf der Rückseite des Mondes gäbe und vieles mehr. Ich frage Sie nur noch eins, Astrologie gibt es ja auch noch, Sterndeutung. Ist das für einen Menschen wie Sie völliger Quatsch?
Interessant, wie die Astrologie entstanden ist. Sie war natürlich ein langer Begleiter der Astronomie und sie hat auch eine Motivation für die ersten Astronomen. Weil man hat gesehen, dass diese komischen Planetenbewegungen, die hat man als Omen der Götter gedeutet vor tausenden von Jahren bei den Babyloniern. Und die Astronomen konnten es auf einmal vorherberechnen. Also konnte man die Zukunft vorherberechnen. Das war beeindruckend. Heute wissen wir, es ist die Schwerkraft, die das Ganze verursacht. Und sagen wir mal, der ganze Hintergrund der Astrologie ist dadurch weggefallen. Die spirituellen Fragen, die sind geblieben. Die Antworten, die Astrologie zu bieten hat, haben sich leider als falsch herausgestellt.
Haben Sie sich schon mal ein Horoskop stellen lassen?
Nein.
Ich habe es geahnt.
Tatsächlich nicht.
Und was ich jetzt nicht mehr mache, ist Ihnen Ihr Horoskop von heute vorzulesen. Keine Sorge. Stattdessen bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Das waren die Zwischentöne mit dem Astrophysiker Heino Falke. In der nächsten Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Joachim Scholl den Publizisten Sascha Lobo. Vielen Dank, Herr Falke. Am Mikrofon heute war Klaus Pilger. Und eine Wunschmusik von Heino Falke haben wir noch. Das ist der Titel Oceans von der australischen christlichen Band Hillsong United.
You call me out upon the waters, the great unknown, my feet. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.